Die Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich hoffe, dass, wenn ihr an euer Frühstück denkt, euch daran gerne erinnert, weil es genau dem entsprach, was ihr morgens gerne esst. Gell? Jeden Mittwochmorgen, so ungefähr, momentan ist es eingeteilt, jeden Mittwochmorgen treffen sich drei Pastoren zum Frühstück. Und das ist interessant, wir sind nur zu dritt, um miteinander zu frühstücken und dann auch zu beten für unsere Gemeinden. Und das Faszinierende ist, wir könnten das Frühstück so aufteilen. Bei dem einen sozusagen muss nicht Brötchen sein, muss auch nicht Kaffee sein, aber Nutella muss sein. Beim anderen Kaffee braucht nicht sein, Brötchen schon und dann herzhaft. Und der dritte im Bunde, der braucht weder Brötchen noch Nutella, der braucht nur Kaffee. Wir sind unterschiedlich unterwegs, wenn wir so frühstücken. Wenn ihr nach England geht, manchen wird schon ganz übel allein bei dem Gedanken, kulinarisch, zum Frühstück gebratene Würstchen, gebratene Tomate, gebratenen Speck. Ja, so richtig, dass man sagt, wenn man mittags aufsteht, merkt man, jetzt ist das Frühstück an der Kniekehle. So schwer liegt das in einem drin. Die Geschmäcker sind verschieden. Und wenn man nach Israel geht und in Israel frühstückt, kann man es durchaus haben am kalten Buffet morgens. Ich hatte erst geglaubt, es wäre eine Fata Morgana, als ich mal da war, aber es war keine. Da gab es pinkfarbenen, eingelegten Fisch. Und der ging weg wie warme Semmeln, obwohl es kalter Fisch war. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Zum Frühstück Steckerlfisch. Ich habe die Variante mal die bayerische genommen, die ich die letzten Tage kennengelernt habe. Sozusagen geräucherten oder ich glaube es ist geräucherter Fisch am Stecken. Nicht, oder? Gegrillt. Ah, gut, okay. Gegrillt, heißer, leckerer Fisch oder wenn er länger auf dem Stecken ist, schon leicht abgekühlt. Und dann zum Frühstück. Also in Norddeutschland isst man zum Frühstück Fisch. Fisch am Morgen befreit von Kater und Sorgen. Das ist also eher, wenn die Nacht heftig war, man abends lange ein Bier zu viel getrunken hat, dann nimmt man am nächsten Morgen einen Fisch. Steckerlfrisch zum Frühstück. Wenn man die Bibel liest, gibt es eine Geschichte, wo genau das den Jüngern passiert ist. Frühstück, mitten aus der Nacht kommend, Fisch. Nun liegt darin keine evangelistische Botschaft, dass wir sagen könnten, ab heute bemühen sich alle Baptistengemeinden und Mitglieder um Steckerlfisch zum Frühstück. Das wollen wir so nicht sehen. Aber was ist da passiert, dass die Jünger, es ist ja eine außergewöhnliche Geschichte, morgens überrascht werden nach einer langen Nacht mit gebackenem, gebratenem Fisch, gegrilltem Fisch am Morgen? Im Johannesevangelium Kapitel 21 lesen wir unsere Geschichte, die Grundlage für die Steckerlfischtheorie ist, nämlich danach offenbarte sich Jesus wiederum den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber in folgender Weise. Wir gehen mal davon aus, dass Kapitel 21 ebenfalls der Evangelist Johannes geschrieben hat. Er hatte eigentlich schon abgeschlossen. In Kapitel 20 hieß es, ja, all das und noch viele andere Sachen hätten geschrieben werden können, aber es ist aufgeschrieben worden, damit ihr glaubt. Nicht alles haben wir erzählt, aber damit ihr glaubt an den lebendigen Gott, an den Namen Gottes, an den Sohn Jesus Christus. Und dann beginnt er noch einmal neu, sozusagen als Nachschlag. Danach, nach dem, was ich euch bisher schon gesagt habe, danach offenbarte sich Jesus noch einmal den Jüngern am See Tiberias mit einer klaren Ortsangabe. Er ist diesmal am See, nicht in einem Raum, nicht in Jerusalem, sondern er ist sozusagen in Galiläa oben am See Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Und dann beginnt er eine Geschichte zu erzählen, eine Episode, die, Herausforderung an euch, ihr irgendwie schon kennt. Und strengt euch mal an, vielleicht kriegt ihr ja sogar raus, wo es steht. Auch in der Bibel, auch in den Evangelien, schaut gleich mal. Johannes beginnt, es waren beisammen, und zählt mal mit, Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt, ferner Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere von seinen Jüngern. Eigenartig, oder? Wenn man einmal schaut, wann welche Namen in den Evangelien genannt werden, dann gibt es eigentlich nie diese Aufzählung. Es gibt immer so Zweiergruppen, Dreiergruppen, aber diese Mischung ist schon was Besonderes. Johannes stellt hier einige Jünger zusammen, die er namentlich nennt, und ergänzt sie noch, die fünf, die er hat, durch zwei andere Jünger, die er namentlich gar nicht erwähnt. Ihm ist offensichtlich wichtig, dass er bei sieben rauskommt. Sieben Jünger will er nennen. Sieben Jünger sollen genannt sein, um die es geht. Und wie immer, wenn sowas passiert, dass man so über bestimmte Sachen und Zahlen stolpert, man staunt und sucht und versucht herauszubekommen, was will Johannes hier uns für eine Spur legen? Wozu sagt er diese sieben Namen oder diese fünf Namen und die zwei Ergänzungen? Wo will er raus? Und der gewiefte Bibelleser unter uns weiß, dass es eben sieben Sendschreiben gibt. Und er weiß, dass damit vielleicht auch die Gemeinde als Ganzes angesprochen ist. Die Kirche weltweit. Es ist also so, als wollte Johannes uns damit der Kirche, den Gemeinden, dem Leib Jesu etwas mitteilen, was grundsätzlich von Bedeutung ist. Und das, was er hier erzählt, ist zunächst einmal, dass Simon Petrus zu seinen anderen Kollegen sagt, ich gehe fischen. Das ist nicht verwunderlich für einen Fischer, weil er macht seine Arbeit. Verwunderlich ist allerdings, dass Jesus sich einigen Leuten sozusagen schon gezeigt hat. Er ist schon einmal den Jüngern erschienen. Und irgendwie geht jetzt sozusagen Petrus wieder fischen. Man könnte vielleicht vermuten, er ist frustriert oder er geht nur fischen, um den Tag nicht sozusagen versäumen zu lassen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls geht er seinem ganz normalen Job, seinem Alltagsgeschäft wieder nach. Simon Petrus sagt zu ihm, ich gehe fischen. Vielleicht, weil er sagt, das kann ich am besten. Ich gehe fischen. Für Petrus nichts Besonderes. Aber dass Johannes es erwähnt in dieser Geschichte, in dem Zusammenhang, wo es ihm darum geht, deutlich zu machen, ich rede zur Gemeinde Jesu weltweit. Ich rede um etwas grundsätzlich Wichtiges für die Gemeinde. Das kann stutzig machen. Johannes spricht die Gemeinde weltweit an, indem er stellvertretend die Siebenzahl der Jünger nimmt und er sagt ihnen durch die Stimme des Petrus, es geht um den Fischfang. Es geht um den Fischfang. Und wir ahnen bei dieser Thematik mit dem Fischfang, da war doch was. Es gibt doch eine spezielle Geschichte zwischen Simon Petrus und den Fischen. Da gab's doch mal was. Erinnert ihr euch? Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Es geht um diese Thematik. Es geht um den grundsätzlichen Auftrag, den Jesus sozusagen in dieser Geschichte durch den Johannes geschrieben noch einmal erneuert. Johannes schreibt seiner Gemeinde, schreibt den Menschen, die sein Evangelium lesen, hier geschieht etwas Grundsätzliches. Es geht um den Fischfang. Und Petrus sagt, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, wir gehen auch mit dir. Jetzt kann man das so und so lesen, intonieren, wie man das möchte. Wir gehen auch mit dir. So leidensvoll, ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Oder im Sinne von, nein, wir haben Anteil an dem, was du machst, wir gehen zusammen. Lass uns das zusammentun. Wir wollen diese Aufgabe, das Fischen, wir wollen miteinander rausfahren. Wir wollen nicht alleine hocken bleiben. Nein, wir geben die Gemeinschaft untereinander nicht auf. Wir wollen das miteinander tun. Und sie fuhren hinaus und stiegen in das Boot oder sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und fuhren hinaus. Und in jener Nacht, so lesen wir hier, fingen sie nichts. Auch das kennen wir ja schon aus der ersten Geschichte, wo es auch so war, dass Petrus mit seinen anderen Freunden rausgefahren war und wo sie nach Hause gekommen waren ans Ufer und sie hatten nichts gefangen. Und irgendwie wiederholen sich die Ereignisse. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus an dem Ufer. Die Jünger merkten jedoch nicht, dass es Jesus war. Und das ist offensichtlich etwas Interessantes, Wiederkehrendes in den Berichten über die Auferstehung Jesu, dass die Menschen, die dem Auferstandenen begegnen, nicht sofort wahrnehmen, wer er ist. Er ist also schon da, aber noch nicht erkannt. Er ist schon gegenwärtig und doch von unseren Augen nicht wahrgenommen. Christus, der Auferstandene, steht am Ufer und die Jünger merken es nicht, dass es Jesus ist. Und nun schreibt Johannes weiter, Jesus sagt nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist nun ein bisschen eigenartig, dass er das hier sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen, weil das sagt Jesus im ganzen Evangelium nicht. Aber an dieser Stelle sagt es plötzlich, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und der geneigte Bibelleser weiß, dass in den Briefen der Apostel Johannes gerne seine Gemeindeglieder mit sozusagen mit Kinderlein und Kinder anredet. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Der Hinweis also hier, dass deutlich wird, es geht nicht nur um die klassischen historischen Gestalten, die damals um Jesus, bei Jesus, während der Erdenzeit Jesus um ihn herum waren, sondern hier ist schon die Anrede der Gemeinde mit hineingenommen. Das ist sozusagen ein Text im wahrsten Sinne des Wortes wie unser letztes Lied in dieser Zwischenzeit. Es ist so der Bezug zu dem, was geschehen war und zur gleichen Zeit schon dieser Ausblick auf das, was da kommen wird, was danach kommt. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm, nö, nein, haben wir nicht. Nichts gefangen? Sagt Jesus zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Sie warfen es also aus und vermochten es nicht mehr zu ziehen wegen der Menge der Fische. Und an dieser Stelle machte es offensichtlich Klick. Jedenfalls bei einem, da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, da war ja klar, der Lieblingsjünger Jesu merkt es wieder als erster. Ja, so. Es ist so, der sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, offensichtlich leise, keine Ahnung, im Boot, es ist der Herr. Er sagt aber nur, es ist der Herr und wartet und zieht weiter sozusagen an dem Netz. Nur Petrus wird beschrieben, sobald Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nämlich nackt oder er war halt so weit ausgezogen, wie immer wir das haben wollen, wie man halt damals dann entfischte, wenn man im Wasser stand, sprang in die See. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 90, 100 Meter und schleppten das Netz mit den Fischen an Land. Während dieser kleinen Episode, wo sie fischen, werft das Netz auf der rechten Seite aus, wird ungefähr in unserer Geschichte dem Jünger, den Jesus besonders liebte, dem Johannes, so nehmen wir an, es deutlich, das ist der Herr, das hatten wir schon mal. Es ist der Herr. Und so mag es uns an verschiedensten Stellen in unserem Leben auch gehen, dass wir den Herrn, den wir bis dato nicht erkannt haben, der schon immer gegenwärtig ist, dass wir den Auferstandenen, der uns in unserer Nähe begegnen will, ihn nicht erkennen und plötzlich an irgendeiner Bewegung, an irgendetwas, an irgendeiner kleinen Situation mag es uns dämmern, dass der Herr. Hey, das ist Jesus. Jener Jünger, den Jesus liebte, sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und diese Erkenntnis bewegt jetzt den Jünger selber, nicht der die Erkenntnis hat, aber den Petrus. Jetzt ist Petrus nicht mehr zu halten. Er zieht sich an, um seinen Herrn nicht sozusagen kleidet gegenüberzustehen und schwimmt so schnell er kann, ihm ist das wichtig, schwimmt so schnell er kann ans Ufer, um in die Nähe Jesu zu kommen. Noch war ja die Geschichte nicht passiert, wo Jesus mit Petrus die Klärung betrieben hatte. Wie war denn das mit dem Verrat? Petrus, hast du mich lieb? Die Geschichte kommt dir danach. Vielleicht war es für den Petrus aber wichtig zu entdecken und zu spüren, Jesus lebt, es ist alles gut. Vielleicht war es so, wie wir das manchmal haben, dass wir den Eindruck haben, wir haben etwas verdattelt und dann merken wir, ups, noch mal gut gegangen ist. Hätte schlimmer kommen können. So ein Innehalten, so ein am Ende vielleicht von der Freude überwältigt werden, dass es doch nicht so schlimm war. Petrus jedenfalls ist nicht zu halten. Er will zu diesem Jesus. Die Begegnungen, die vielleicht schon hinter ihm lagen, mit dem Auferstandenen, motivieren ihn, noch einmal und wieder in die Gegenwart des Auferstandenen zu kommen. Und er ist dabei sich selbst ganz treu. Er ist der Petrus, der gerne etwas macht. Petrus ist entweder mit den Worten vorne vor oder mit den Taten vorne vor. Er ist kein meditativer Typ. Er hat auch nie an der Brust Jesu gelegen und den Worten innig irgendwie so meditativ und künstlerisch gelauscht. Wenn man Darstellungen in der Kunst betrachtet, dann ist Johannes immer so ein Schöngeist, so eine filigrane Figur, ab Windstärke 7 nicht mehr rausstellen. Er guckt verklärt, ist mit weichen Gesichtszügen gemalt. Sehr schlank, sehr dünn. Petrus weniger. Petrus ist eher der Fischer. Petrus ist eher ein Mann der Tat. Petrus kommt eher daher so, hier bin ich, hier stehe ich. Petrus eben. Petrus war es wichtig, er wollte der Erste sein. Er wollte dahin. Das war sein Wesen. Das war sein Wesen. Und als sie nun alle an Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlelager am Boden und Fische darauf und Brot. Wo Jesus die Fisch her hatte, den Fisch oder die Fische, keine Ahnung, er hat es jedenfalls. Und Johannes ist wichtig, das auch deutlich stehen zu lassen, ohne es genau zu kommentieren, warum und wieso und weshalb. Jesus erscheint diesen 7 Jüngern in ihrem Alltag und Jesus bringt mit, was sozusagen unverwechselbar zu ihm gehört. Nämlich in unserer Geschichte Fisch und Brot. Und den Jüngern, hoffe ich damals jedenfalls, uns auch, dämmert es erneut. Nicht nur, weil früh morgens ist, dämmert es, sondern ich hoffe, es dämmert uns, wo wir auch wieder sagen könnten, hey, da war doch was. Da war doch was. Da war doch schon mal was mit Brot und Fisch. Da war doch die Brotvermehrung, wo so viel übrig blieb. Da war doch die Situation, wo sie Jesus nach diesem Wunder zum Brotkönig machen wollten und er sich dem entzog. Als sie nun an Land gestiegen waren, sahen sie sozusagen Jesus, ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Und Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Da stieg Petrus hinauf, zog das Netz an Land, das voll war von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Und Jesus sagt zu ihnen, kommt zum Frühstück. Es gibt Steckerlfisch sozusagen. Kommt zum Frühstück. Jesus hat alles vorbereitet. Er ist da. hier mit Fisch und Brot. Er wartet auf das, was die Jünger mitbringen, aus dem Fang, den Jesus ihnen vermittelt hat. Er war es, der sagte, werft euer Netz an dieser Stelle aus, und dort haben sie diesen wunderbaren Fang gemacht. 153 Fische. Es ist wirklich lustig zu sehen, wie in der Literatur die 153 mathematisch rauf und runter rechts und links gedreht werden, um eine tiefere Bedeutung da aus den Fischen noch zusätzlich herauszudrücken. Der Nährwert der Fische reicht nicht, da muss schon noch was Geistliches her. Ich habe mich am Ende auf folgende Deutung verstanden. Es hat einfach einer gezählt. 153 Fische, Punkt. Offensichtlich, weil das Netz wirklich so voll war. Das Netz ist nicht so groß, wie wir es heute sehen, dass da 40 oder 80 Tonnen reinpassen. Es ist ein Handnetz, das ausgeworfen wird, vielleicht 4 Meter im Durchmesser. 153 größere Fische, das ist schon eine Menge. Da war das Netz war schon richtig voll. Und es hat deshalb nicht gerissen, weil auch das Material ja damals nicht so super war, wie wir das heute haben, sondern es waren halt eben Naturfasern und man musste gucken, dass man das Ganze auch beieinander hielt. Und häufiger Gebrauch machte auch Löcher ins Netz. Sie zogen also diese Fische an Land, das, was sie gefangen hatten, und brachten etwas von dem, was sie gefangen hatten, zu Jesus, der dieses Frühstücksessen sozusagen vorbereitet hatte. Kommt zum Frühstück. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Sie ahnten es. Sie hatten es offensichtlich gemerkt, wollten sich die Blöße nicht geben und noch zusätzlich fragen, Jesus, bist du es? Thomas war dabei. Der erinnerte sich vielleicht auch an diese für ihn damals etwas peinliche Situation, als er Jesus sagte, Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus sagte, ich bin die ganze Zeit bei dir, du weißt nicht, wer der Vater ist und sagst, ich soll dir den Vater zeigen. Hast du es nicht verstanden? Es gibt so Situationen, wo man etwas ahnt, aber lieber nichts sagt. Das sind so Schwebezustände in der Zwischenzeit. Man ist so wie ein Wurm zwischen Baum und Borke. Man weiß nicht so recht. Sie wussten ja, dass es der Herr war. Im Inneren ahnten sie es. Aber sie trauten es sich sozusagen nicht wirklich zu sagen. Sie hatten schon die Ahnung. Aber es war für sie selber noch nicht klar und auch von Jesus an dieser Stelle in diesem Sinne das Geheimnis noch nicht wirklich gelüftet. Und dann geht Johannes hin und macht es so, wie wir es auch schon vor einigen Wochen schon deutlich gemacht haben, bei den Emmaus-Jüngern. Ihr erinnert euch? Diese Formulierung, er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern. Und in dieser Formulierung, in dieser Verdichtung der Sprache um das Abendmahl drumherum, wussten und erkannten die Emmaus-Jünger, wer Jesus ist. Sie wussten und erkannten, wer der Herr ist, der da plötzlich bei ihnen, mit ihnen gegangen war. Und auch hier an dieser Stelle gibt es so einen formulierten Dreiklang. Jesus kommt, nimmt und gibt. Jesus kommt, nimmt das Brot und gibt es ihnen. Und ebenso auch den Fisch. Hier geht es jetzt nicht um Brot und Wein. Hier geht es in Anspielung sozusagen an die wunderbare Brotvermehrung um Fisch und Brot. Jesus kommt, nimmt das Brot, gibt es ihnen, ebenso auch den Fisch. Und da war klar, wer es ist. Da war klar, dass Jesus gekommen war. Da war klar, allen deutlich, es ist der Herr. Es gab keinen Zweifel mehr. Inmitten dieser Geschichte, inmitten dieser Komposition von Johannes, gibt es noch eine Botschaft, die wir versuchen sollen zu lesen. Jesus erneuert sozusagen den Auftrag, er lässt ihn stehen, der durch das ganze Evangelium an seine Gemeinde ergangen ist. Es geht darum, Menschen zu fischen. Der Auftrag, an die Kirche gesandt zu sein, in diese Welt, um Menschen zu retten, er bleibt. Aber inmitten dem Tun, das wir als Anstrengung an den Tag legen, gibt es auch die Botschaft, die Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da, wo wir in der Kraft der eigenen Stärke unterwegs sind, da, wo wir nur bei uns selbst sozusagen bleiben in der Auswahl der Möglichkeiten, da, wo wir nur mit eigener Kraft versuchen, den Auftrag Jesu zu realisieren, werden unsere Hände leer bleiben. Es war dann Jesus, der den Jüngern sagte, als sie offenbaren mussten, wir haben versucht, etwas zu fangen, aber es ist uns nicht gelungen, wir haben nichts, was wir dir geben könnten. Ja. Wir haben nichts, was wir beisteuern könnten zu dem Frühstück, das du bereitest. Wir haben nichts, was wir dir geben könnten. Da ist es Jesus, der ihnen sagt, werft die Netze noch einmal aus. Und sie werfen sie noch einmal aus und machen einen wunderbaren Fang. Einen wunderbaren Fang. Jesus erneuert den Auftrag an die Gemeinde, ihr seid gerufen und berufen, die Netze auszuwerfen in dieser Welt, um Menschen zu finden, um Menschen zu fangen, um Menschen zu fischen und sie hineinzuholen und heimzuholen zum Vater in das Reich Gottes. Das ist und bleibt unsere Aufgabe, im Namen Jesu das zu tun. Und über die Jahre und über die Jahrtausende und in der Geschichte bezeugt, ist es so, dass die Netze wirklich zum Bersten voll geworden sind. Wenn man sich das einfach mal klar macht, wie viel Millionen, ja Milliarden Menschen über die Jahre verdichtet Christus als ihren lebendigen Herrn gefunden haben. Angefangen hat es mit 11 Fischern, die Jesus berufen hat, einen Apostel, den er nachberuft und sie dann in die Welt sendet und schickt und ihnen Auftrag gibt, erzählt von mir, sagt es weiter. Und dann tut Jesus noch etwas anderes, nämlich, dass immer da, wo wir etwas von ihm weitersagen, wo wir seinem Auftrag gehorsam sind, wo wir gehen, weil er uns als der Auferstandene geschickt hat, da werden wir entdecken, dass unsere Netze nicht leer bleiben. Wir würden heute sagen, da haben wir Erfolg. Aber die wesentliche Botschaft des Frühstücks mit Steckerlfisch ist für Jesus eine ganz andere. Dass er nämlich seinen Jüngern deutlich macht, wisst ihr, es kommt nicht darauf an, im Ende ist nicht wichtig, was ihr wirklich tut. Es geht nicht darum, dass man immer nur zählt und tut und macht. Es geht darum, dass ihr entdeckt und das Eigentliche seht, es kommt auf die Gemeinschaft mit mir an. Es kommt darauf an, dass ich mit euch zusammen bin und dass ihr mit mir versammelt seid zum Frühstück und Steckerlfisch. Es kommt darauf an, dass ihr mit mir zusammen seid und dass wir miteinander zusammen Mahl haben und Mahl feiern. Es kommt darauf an, dass ihr mit mir Gemeinschaft habt und dass ihr erlebt und entdeckt, wie in dieser Geschichte auch, es ist der Herr. Vielleicht ist die Umgebung irritierend. Vielleicht ist die Umgebung ungewohnt. So wie das Frühstück mit dem Fisch. Oder die Entdeckung der Jünger, Abendmahl, Abendmahl müsste doch erstens abends gefeiert werden, dann drinnen, dann mit Brot und dann mit einem ordentlichen Wein. Aber nicht früh morgens auf nüchternen Magen mit Fisch und Trockenbrot. Hallo? Aber Jesus macht deutlich, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich euch Leben austeile und dass ihr aus meiner Fülle nehmt. Erinnert ihr euch? Brot und Fisch, so würden die Jünger vielleicht gefragt haben, Herr, wieso Brot und Fisch? Warum heute Morgen Brot und Fisch? Weil Jesus sagen würde, ich möchte, dass ihr erkennt, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin der Herr, der die Fülle hat. In mir ist das Leben in Fülle. Es ist so, ich will euch erinnern an den mit den Fischen, die ihr gefangen habt, und ich will euch auch durch diese Geste, durch diese Form der Feier erinnern, ich bin der Herr, der aus dem Wenigen, das ihr habt, ein Viel machen kann. Ich bin der Herr, der segnet. Ich bin der Herr, den ihr in eurer Mitte haben müsst. Ich bin der Herr, der kommt, der in eure Möglichkeiten nimmt, euch zurückgibt und austeilt. Und ihr werdet entdecken, es ist genug für euch und die anderen, aber vergesst nicht. Es geht nicht um das Wunder, es geht nicht darum, dass ihr Erfolg habt, es geht darum, dass ihr mich in eurer Mitte habt und dass wir, ich mit euch Gemeinschaft habe. Es ist Jesus wichtig, mit uns Gemeinschaft zu haben. Es ist Jesus, der sich den Weg bahnt zu unseren Herzen. Es ist Jesus, der uns das Ohr aufgräbt, damit wir hören. Es ist Jesus, der uns die Augen öffnet, damit wir sehen, wofür wir sonst blind sind. Es ist Jesus, der uns berührt mit Barmherzigkeit und Liebe, Vergebung und Güte. Ihm ist es wichtig, in unserer Mitte zu sein mit seinem Wesen, weil es uns prägt, weil es uns verändert, weil es unseren Glauben stärkt und ermutigt und uns die Augen öffnet in all unserer Situation von Not und Schlaflosigkeit und Erfolglosigkeit, in all den offenen Fragen, die noch ohne Antwort sind, ist er schon gegenwärtig als der Gebende, als der Segnende, als der, der meine minimalen Möglichkeiten gerne in seine Hand nehmen möchte, um sie zu vervielfältigen, um sie zu segnen, um mir klarzumachen, du bist nicht allein. Lass es zu, schau hin, ich bin in deiner Gegenwart schon da und ich will dich segnen. Ich bin da als der, der gibt und vermehrt. Ich bin der, der zu dir steht und ich bin sogar der, dem es wichtig ist, sich selbst zuerst auf den Weg zu machen, um in deine Gegenwart zu kommen. Er kommt, er nimmt und er gibt. Und das war das dritte Mal, so sagt dann Johannes, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbarte nach seiner Auferstehung von den Toten. Und ich wünsche uns, dass wir diese Botschaft so ein Stück mitnehmen können. Dass Jesus uns begegnet in Zusammenhängen, in Momenten und in Formen, die uns vielleicht fremd sind. Dass wir Jesus überrascht wahrnehmen in Gesprächen und Begegnungen mit Menschen, wo wir es kaum vermuten. Dass wir entdecken, dass Jesus unsere geringen Möglichkeiten nimmt, in seine Hände nimmt und sie vermehrt, segnet. Dass wir entdecken, dass Jesus sich von uns, auch mit unserer Geschichte, nicht abwendet, sondern den Auftrag an uns zu gehen, in dieser Welt Menschen für ihn zu gewinnen, erneuert. Und das Faszinierende für mich ist, es gibt ja auch in christlichen Kreisen manchmal so den Eindruck, wir müssen erst ganz heilig sein, damit wir gehen können. Das kann ich hier so gar nicht lesen. Bevor die Sache mit Petrus geklärt ist, kommt Jesus in seine Gegenwart. Bevor die Sache mit Petrus ausdiskutiert ist, offenbart sich Jesus und erneuert den Auftrag. Bevor die Sache endgültig geklärt ist zwischen ihm und Petrus, lädt Jesus ihn in seiner Barmherzigkeit und Gnade ein, bei ihm zum Frühstück, mit ihm Fisch und Brot zu essen, zusammen zu sein, zu spüren, was das Herz Jesu ist. Zu merken, dass Jesu Herz für ihn schlägt. Und dass das, was trennt und was wir gerne so als Hürden und Trennung aufbauen, für Jesus keine Hürde und keine Trennung ist. Und dass selbst da, wo wir Mauern hochziehen zwischen uns und anderen Gruppen und Kirchen, wir könnten vielleicht sagen, das juckt den Herrn Jesus gar nicht. Da geht er durch die Mauer durch. Ob wir da nun eine Tür eingebaut haben oder nicht. Er findet die Menschen, zu denen er kommen will. Er findet die Herzen der Menschen, nach denen er sich sehnt. Und er sehnt sich nach den Menschen und lädt sie ein in seine Gemeinschaft. Und ich wünschte mir und ich wünsche uns, dass wir das immer mehr entdecken, dass es Jesus Christus wichtig ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Dass es manchmal gar nicht so unser Job und unsere Anstrengung ist, ganz, ganz viel zu tun, damit wir in seine Gegenwart kommen, sondern vielleicht so, es gibt ja so ein altes, das ist so aus, ich muss das ja schon so sagen, aus meiner Jugend, öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Dieses Augenarztlied haben wir früher gesagt. Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Wir brauchen geöffnete Augen von Jesus, damit wir entdecken, wo er schon überall uns vorausgegangen ist, wo er schon steht, ein Feuer gemacht hat, damit wir nicht frieren, damit der Fisch braten kann und damit er mit uns essen kann, mit uns zusammenstehen kann, bei der Arbeit, nach der Arbeit Gemeinschaft haben kann, weil es ihm von seinem Herzen so wichtig ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken, dass es eigentlich von Jesus immer und überall einen Raum gibt, den er schon vorbereitet hat. Und wo wir merken, wenn wir hineingehen und darum beten, Herr, öffne mir die Augen, dass wir sehen, dass schon ein Stück des Himmels geöffnet ist und er da ist und gegenwärtig ist. Und er auf mich wartet. Mir vielleicht so ein Stecken hinhält, und mich augenzwinkernd anlächelt und fragt, magst auch ein bisschen Steckerlfisch? Weil er es vorbereitet hat. Weil er mir damit auch signalisieren möchte, du bist mir wichtig. Ihr seid mir wichtig. Der Auftrag bleibt, ihr seid gesandt. Aber ich bleibe mir auch treu, sagt der Herr. Ich bin der, der Leben hat die Fülle und der aus der Fülle nimmt und aus der Fülle gibt. Gnade um Gnade. Barmherzigkeit, Freude, Leben. Und ich bin der, der euch sagt, mir ist es wichtig, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ihr seid mir wichtig. Und deshalb komme ich und lade euch ein. Heute halt zu einem Frühstück mit Fisch. Ein anderes Mal vielleicht wieder Mahlgemeinschaft. Aber vielleicht auch ein anderes Mal Lobpreisgemeinschaft. Oder ein anderes Mal Gemeinschaft beim Singen von Liedern. Oder einfach Gemeinschaft im Schweigen und Ruhen und Aushalten in der Gegenwart Gottes. Aber, sagt Jesus, mir ist es wichtig, dass ich mit euch Gemeinschaft habe. Kommt. Lasst euch einladen, denn ich bin der Herr, ich habe euch gern und ich möchte, dass ihr mich erlebt und ich in eurer Mitte gegenwärtig sein kann. Morgens mit Fisch, mittags wie auch immer und abends mit dem Mahl. Aber Hauptsache, ihr mit mir und ich mit euch. Amen.